Das erste Spiel ist immer das Schwierigste. Und im Nachhinein ist das andere wieder das Schwierigste. Das erste Spiel war auch schwierig. Und das 31. ist auch wieder schwierig. Und so wird das letzte Spiel auch schwierig sein. Aber bei mir liegt der Druck auch bei das erste Spiel.
Das erste Spiel ist immer das schwerste und ich glaube, der allererste Podcast auch. Und damit willkommen zu meinem allerersten Podcast, Hamcast Folge 1, erste Folge, der neue Infopodcast zum Thema Amateurfunk. Ich heiße Nils Pause und sag Hallo. Wer sich mit Fußball auskennt, hat sicherlich eben schon längst erkannt, wer das war. Es war nämlich Huub Stevens, niederländischer Staatsbürger seines Zeichens und ehemaliger Trainer unter anderem von Schalke 04 und dem Hamburger Sportverein. Was er uns jetzt genau damit sagen wollte, vielleicht habt ihr es verstanden, ich weiß es nicht, macht aber auch nichts, ich fand es einen ganz lustigen Einstieg und hab's deshalb hier einfach mal gespielt. Das Ganze stammt übrigens von radiopannen.de, einer ganz interessanten Webseite, wo es noch hunderter weiterer solcher und ähnlicher Versprecher gibt. Wer Lust hat, sich das mal anzuhören, kann ich empfehlen, ist eine ganz kurzweilige Geschichte. Und dann gleich noch ein Tipp dazu, wer die Links aus dieser Sendung nochmal nachlesen möchte. Alle Links werde ich natürlich nochmal auf die Page zum Pod stellen, auf die Webseite zu diesem Podcast www.hamcast.de. Dort könnt ihr nicht nur alle Folgen nachhören, sondern auch alle Links direkt anklicken. Tja, worum es in diesem Podcast geht, darauf möchte ich heute eigentlich nicht mehr eingehen. Das habe ich nämlich in der Folge 0 schon getan. Wer sich die noch nicht angehört hat, kann ich empfehlen, die vielleicht nochmal runterzuladen, ist nur ein paar Minuten lang. Und da erkläre ich nochmal kurz, wie ich auf diesen Podcast gekommen bin, was meine Motivation dabei ist und sage auch ein ganz paar Worte noch zu mir. Also, heute erste Folge, erstes Thema und ich habe natürlich überlegt, was machst du denn nun in deiner ersten Folge? Und war mir relativ schnell klar, dass ich was zum Thema Ausbildung, Einstieg in den Amateurfunk machen wollte, denn irgendwie fand ich, das liegt für die allererste Folge einfach am nächsten. Dann habe ich mir überlegt, wen befragst du denn zu diesem Thema? Und auch da hatte ich relativ schnell eine Antwort für mich. Ich habe mir gedacht, fragst du doch den, der sich sozusagen von Amts oder sagen wir besser von Ehrenamts wegen mit diesem Thema beschäftigt, nämlich der Stabsleiter AJW, Ausbildung, Jugend und Weiterbildung heißt das, im Deutschen Amateurradioclub im DARC. Nun hatte ich in meiner Folge 0 aber auch gesagt, dass dieser Podcast auch aktuell sein und aktuelle Themen behandeln soll. Und naja, was soll ich sagen? Die aktuellen Themen haben mir sozusagen gleich mal meine erste Folge ein bisschen verhagelt. Grund ist folgender: Dieser AJW-Stab, von dem ich gerade sprach, hat Mitte November diesen Jahres ein Papier herausgegeben, das unter den Funkamateuren für allerlei Furore und vor allem viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Es geht um die Einführung einer neuen Einsteigerklasse, der sogenannten Klasse K, wie sie in diesem Papier genannt wird. Für manche ist das die Rettung des Amateurfunks, für andere sozusagen der Untergang des Abendlandes. Und dann habe ich mir überlegt, okay, stellst du diese Folge 1 einfach etwas um. Das Thema Einstieg in den Amateurfunk wird also heute nur ein kleines Thema sein und hauptsächlich wird es eben heute um diese neue Klasse K gehen. Ich habe darüber, wie gesagt, mit dem Stabsleiter AJW, Werner Vollmer, Delta Fox 8, X-Ray Oscar ist sein Rufzeichen, gesprochen. Werner hat mir ein bisschen was über die Klasse erzählt und ich habe ihm auch ein paar Fragen gestellt, die sich so in der Amateurfunkgemeinde gestellt haben. Ich habe viel in den Foren gelesen und habe ihm auch ein paar Fragen gestellt, die dort immer wieder auftauchen. Heute gibt es dann auch gleich ein Novum. Ich hatte ja in der Einführungsfolge auch gesagt, dass ich in der Regel 2 oder 3 Themen pro Sendung machen werde. Daran möchte ich auch gern festhalten. Heute habe ich mir aber gedacht, das Thema ist doch für viele Funkamateure so interessant, dass wir heute nur ein echtes Thema machen, nämlich eben dieses Interview mit dem Werner und im Anschluss dann noch ein paar Termine und ein paar weitere Infos. So, unser erster Gesprächspartner im Hamcast ist heute, und darüber freue ich mich sehr, Werner Vollmer, Delta Fox 8 X-Ray Oscar ist sein Rufzeichen und er ist seines Zeichens Stabsleiter für AJW, Ausbildung, Jugend und Weiterbildung im DARC. Bevor wir so über das AJW, den AJW-Stab und deine Aufgaben da sprechen, vielleicht erstmal so ein bisschen zu dir persönlich. Wie bist du eigentlich zum Amateurfunk gekommen?
Ich habe während meines Studiums einen Amateurfunklehrgang mitgemacht. Vorher hatte ich ein bisschen CB-Funk schon so 2 Jahre lang probiert und da gab es einen Amateurfunklehrgang und den habe ich einfach mitgemacht. Das hat dann 3/4 Jahr gedauert. Ja, dann hatte ich meine Amateurfunklizenz inklusive Telegrafie und war ganz stolz, insbesondere auf Telegrafie. Das hat mir am meisten Spaß gemacht.
Dann bist du irgendwie zum Thema Ausbildung gekommen. Wie hat es damit angefangen?
Das hat sehr lange gedauert. Ich bin jetzt seit 30 Jahren Funkamateur und habe ja vor 10 Jahren so damit angefangen, auch junge Leute auszubilden. Vielleicht auch deswegen, weil meine Kinder dann langsam in dem Alter waren, dass sie das mal ausprobieren konnten, und habe dann so da angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Habe dann einige Lehrgänge gegeben und habe insgesamt hier jetzt in unserem Bereich 51 Funkamateure bis heute ausgebildet.
Unser Bereich heißt wo? Wir haben ja gar nicht gesagt, woher du herkommst.
Ja, ich komme aus Herford und ich habe so diesen einen Kreis um Herford von vielleicht 30 Kilometern, und da sind dann die Leute hier nach Herford gekommen und haben dann an Lehrgängen teilgenommen.
Jetzt bist du Stabsleiter AJW. Früher gab es ja im DRC das Referat für Ausbildung, Jugend und Weiterbildung. Und mancher hat sich gewundert, dass es dann zu einem Stab umfunktioniert wurde und dass es dann einen Stabsleiter gab. Wie ist das zu erklären und was ist eigentlich die Aufgabe bei euch?
Der einzige Unterschied zum Referat ist, dass wir als Stab kein Geld mehr verteilen. Wir haben keine Gelder mehr zu verteilen. Darüber sind wir eigentlich sehr glücklich. Wir können jetzt mehr uns um die Sache kümmern, können Politik machen, können vor Ort gehen, mit den Leuten reden und müssen nicht mehr Rechenschaft stehen, warum wir das Geld nicht richtig verteilt haben. Und das ist ein Segen für die Arbeit an sich, weil man auf einer ganz anderen Ebene plötzlich mit den Leuten reden kann. Und man immer sagen kann, nee, das Geld, das gibt's bei uns nicht. Das müsst ihr euch woanders holen. Das ist eigentlich der einzigste Unterschied. Ansonsten sind die Aufgaben eines solchen Bereiches genauso geblieben. Wir kümmern uns halt um die Ausbildung. Da sieht man auch daran, dass wir eine Internetseite zum Thema Ausbildung gemacht haben, die sehr umfangreich ist. Dann kümmern wir uns um Jugendarbeit. Wir versuchen, die letzt übrig gebliebenen Jugendgruppen so ein bisschen zusammenzuführen und die zu beraten, wenn sie denn Probleme haben. Und im Bereich Weiterbildung steigen wir neu ein. Da machen wir also Weiterbildungsveranstaltungen für Ausbilder, Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich Notfunk und was sonst noch so gefragt ist.
Okay, das war jetzt gleich eine ganze Menge. Lass uns mal noch ganz kurz auf den Bereich Mittelverwendung oder Mittelverteilung zurückkommen. Du hast gerade gesagt, die Mittelverteilung liegt nicht mehr bei euch. Wie läuft die jetzt ab?
Es gibt heute einen Projektausschuss. Dieser Projektausschuss verteilt Geld. Die Summe kenne ich nicht. Ich denke mal, es wird so im Bereich von 20.000 Euro für ganz Deutschland liegen. Und da muss man einen Antrag über den Distriktsvorsitzenden stellen zum Bereich Weiterbildung, Jugendarbeit und sonstige Dinge, was alles so mit Mitgliederwerbung zu tun hat. Und dann kann man einen Zuschuss für seine Arbeit dort bekommen.
Dann lass uns vielleicht als erstes mal zum Thema Amateurfunk-Einstieg als solches kommen. Vielleicht hört ja auch der eine oder andere mit, der sich für den Amateurfunk interessiert. Das, was wir hier machen, steht ja auch eine Weile im Internet. Vielleicht hört es auch später mal jemand nach. Was würdest du dem sagen? Warum sollte man sich überhaupt heutzutage noch für den Amateurfunk interessieren? Also ich meine, ein Funkgerät hat ja jeder heute in der Hand. Das nennt sich dann Handy. Wo ist die Motivation, sich die Mühe zu machen, zur Prüfung zu gehen und die abzulegen?
Da gibt es viele Motivationen. Es gibt Funkamateure, die interessieren sich insbesondere für die Technik, für die Physik und für die Dinge, die so physikalisch passieren im Amateurfunk. Dann gibt es Leute, die interessieren sich hauptsächlich für Kommunikation im Bereich Amateurfunk. Es gibt ja auch viele Funkamateure, die machen ausschließlich Contestbetrieb. Die interessieren sich sehr stark für diesen Contestbetrieb. Das hat ja mit Basteln und so gar nichts zu tun.
Contest
ja.
Heißt, wenn man das vielleicht kurz nochmal erklärt, wenn wir davon ausgehen, dass es vielleicht der eine noch nicht kennt, ist im Prinzip der Versuch, in einem sportlichen Wettkampf so viele und so weite Funkverbindungen wie möglich zu erreichen und da dann Punkte zu sammeln.
Ja. Die machen also gerne diese Wettbewerbe mit, weil das halt so ein Amateurfunksport ist. Das ergibt sich aber erst hinterher, wenn man Amateurfunker ist, das weiß man nicht vorher. Man schnuppert also rein, man macht vielleicht die Amateurfunklizenz, das dauert ja nicht ganz so lange. Und dann guckt man mal, was machen die Funkamateure denn so, und dann sucht man sich so seine Nische, die es im Amateurfunk gibt. Und da gibt es eben ganz viele Nischen, angefangen vom Wettbewerbsbetrieb, Funkwettbewerbe, bis hin zu, ja, ich sage mal, Amateurfernsehen. Also das sind so ganz spezielle Dinge, dass man auch Amateurfernsehen machen kann mit ganz hohen Frequenzen im Bereich von Gigahertz. Und da spezialisiert man sich dann über die Jahre hinweg eben. Und dann gibt es auch Leute, die machen halt Jugendarbeit innerhalb des DRC und sagen, wir möchten gerne unser technisches Wissen weitergeben an Kinder. Und wie gesagt, das ist ein breites Spektrum. Und das ist nicht nur am Funkgerät im Keller sitzen und funken, sondern da kann man sich was aussuchen aus der großen Palette der Aktivitäten der Funkamateure.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt Leute, die begeistern sich so für ihr Hobby, dass sie Ausbildung machen. Wie sieht es denn aus in Deutschland mit der Ausbildung? Ich weiß, wir haben schon beide mal ein Vorgespräch gehabt sozusagen, es war ein QSO. Und da hast du so ein bisschen mir auch dein Leid geklagt darüber, dass mit Ausbildung in Deutschland nicht mehr so wahnsinnig viel läuft. Wie ist denn so der Stand? Was ist euch in eurem Staat bekannt? Wo gibt es Ausbildung? In welcher Größenordnung bewegt sich das?
Grundsätzlich ist die Anzahl der Ausbildungen in Deutschland zurückgegangen. Die Anzahl der Prüfungen bei der Bundesnetzagentur, wo man dann ja seine Amateurfunklizenz auch bestätigen lassen kann, ist zurückgegangen. Die Kurve hat einen 45-Grad-Winkel und im letzten Jahr gab es nur noch 700 neue Lizenzen und in diesem Jahr wird es wahrscheinlich noch viel weniger sein. Das hat nichts mit den Funkamateuren an sich zu tun, das ist eine gesellschaftliche Veränderung. Die Menschen interessieren sich nicht mehr so sehr für Technik. So ein Handy kann man ja so fertig kaufen und warum soll man sich dann noch mit der Technik beschäftigen? Aber das ist nur so ein Aspekt. Technik ist nicht mehr so interessant. Und das merken wir auch in der Industrie. Wir finden überhaupt keine Leute mehr, die eine technische Ausbildung machen wollen, die sich für Elektrotechnik interessieren. Man hat einen riesigen Ingenieurmangel mittlerweile. Und das Gleiche haben wir auch. Wir haben also auch Interessentenmangel im Amateurfunk. Und deswegen findet im Moment nur sehr wenig Amateurfunkausbildung statt. Und zum anderen dauert die Amateurfunklizenzausbildung im Moment sehr lange. Es gibt eine kleine Klasse, die dauert ein halbes Jahr. Und es gibt eine große Amateurfunkklasse, die dauert ein ganzes Jahr. Und die kleine Klasse heißt natürlich Einsteigerklasse. Aber wenn man einsteigen will, will man nicht ein ganzes halbes Jahr opfern. Und da haben wir im Moment ein Problem. Vor 2 Jahren hatten wir eine Amateurfunkklasse, die dauerte 12 Wochen, also ein Vierteljahr. Und die ist leider aufgestockt worden, aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht so ganz klar sind.
Kommen wir auch gleich bestimmt noch zu.
Die dürfen sicherlich auf Kurzwelle funken, deswegen hat man den Umfang etwas erhöht. Aber der Umfang ist drastisch gestiegen, der Wissensumfang. Ja, und dann sagen die Leute natürlich, so viel Zeit haben wir gar nicht. Wir können nicht ein halbes Jahr uns mit dem Thema beschäftigen, geschweige denn ein ganzes Jahr. Wir möchten das relativ schnell machen. Und andere Länder sind da anders strukturiert. In England zum Beispiel kann man die Amateurfunklizenz an 2 Wochenenden machen. Eine Amateurfunklizenz, eine ganz kleine Einsteigerlizenz. Und ja, da haben wir ein kleines Problem im Moment. Und wir versuchen, da etwas Neues zu schaffen, dass man in 2 Monaten im Grunde genommen die Amateurfunklizenz machen kann. Aber ja, da arbeiten wir zurzeit.
Okay, kommen wir auch gleich noch drauf. Vorher noch mal kurz der Einwurf von mir, dass im Prinzip bei diesen beiden Klassen der betriebstechnische Teil, also die Form, wie Funkgespräche ablaufen, dieser Bereich ist gleich, ebenso die Gesetzeskunde. Das heißt, was darf ich als Funkamateur, was muss ich beachten? Und der einzige Unterschied liegt im technischen Bereich, wo eben in der Klasse eh etwas weniger abgefordert wird und somit dann auch weniger geleistet werden kann. Jetzt hast du gesagt, mit der Ausbildung im DAC steht es nicht so ganz so gut. Nun gibt es ja heutzutage auch viele Menschen, die nicht mehr unbedingt die Zeit haben, meinetwegen an 2 Tagen in einer Woche zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein. Der DAC hat darauf reagiert, ebenso wie auch andere Vereinigungen, muss man an der Stelle auch sagen, und hat einen DAC-Fernkurs initiiert. Und der ist, glaube ich, vor kurzem zu Ende gegangen mit einem recht positiven Ergebnis. So habe ich das gelesen. Vielleicht kannst du dazu auch noch kurz was sagen.
Naja, wir haben in diesem Jahr, im Jahr 2008, schon 2 solcher Lehrgänge angeboten. Im Februar dieses Jahres begann ein Lehrgang für die Klasse E. Der wird von einem Funkamateur ja betreut, sozusagen ein E-Mail-Kurs. Die Leute bekommen einen Lehrbrief und können dann am Ende der Woche auch Fragen beantworten und werden dann korrigiert und bekommen dann, wenn sie das verstanden haben, in der nächsten Woche den nächsten Lehrbrief. Das dauert so ungefähr 20 Wochen. Und ja, da hatten wir im ersten Durchgang etwa 100 Teilnehmer und im Moment haben wir gerade beim zweiten Lehrgang, der auch für die Klasse E und für die Klasse A, also für beide Klassen ist, haben wir im Moment 160 Teilnehmer. Und ja, die werden alle von einem Funkamateur betreut und von einigen Paten, die deutschlandweit verteilt sind, die sich dann vor Ort um diese Funkamateure kümmern und sich mit denen auch mal zusammensetzen.
Diese Idee der Paten soll ja wohl auch noch verstärkt werden. Das heißt, euer Ziel ist, wenn ich es richtig verstanden habe, doch, dass es in möglichst jeder Region mal einen Ansprechpartner gibt, wo dann auch der Fernlernende mal hingehen kann, sich vielleicht mal was angucken kann und mit dem auch mal im persönlichen Gespräch vielleicht ein bisschen Erfahrung austauschen, Fragen beantwortet bekommen kann und so weiter, ja?
Ja, wir haben in Deutschland 1000 Ortsverbände im Deutschen Amateur Radio Club. Und wenn in jedem zweiten Ortsverband wenigstens ein Pate wäre, wären es ungefähr 500 Paten. Und das würde uns reichen. Im Moment haben wir 350 Paten. Und wir wollen mal gucken, ob wir das nicht schaffen, noch ein paar Paten dazu zu gewinnen, sodass da diese Patenschaft vor Ort ziemlich ortsnah ist. Und ich glaube, das gelingt uns auch. Das dauert ein wenig. Wir machen das jetzt seit einem Jahr. aber wir sind da sehr zuversichtlich.
Immerhin scheint mir die Zahl 350 doch zumindest dafür zu sprechen, dass ein grundsätzliches Interesse vorhanden ist. Jetzt hast du schon über 1000 Ortsverbände gesprochen. Rund 70.000 Funkamateure gibt es im Augenblick in Deutschland. So ist zumindest mein Kenntnisstand. Darfst mich da gern korrigieren. Und davon sind rund 45.000 im DAC. Nun gibt es eigentlich schon das gesamte Jahr 2018 durch eine kontroverse Diskussion über die Frage, brauchen wir eine neue Einsteigerklasse? Manche sagen ja, manche sagen, wieso, wir haben doch schon eine, dann gemeint ist die Klasse E. Im Sommer hat es dazu schon mal eine Podiumsdiskussion gegeben, auf der Ham Radio Anfang des Jahres auch schon mal eine Umfrage in der CQDL. Nun hast du oder habt ihr vom Stab AJW vor wenigen Tagen ein Konzept vorgelegt, das auch auf der kommenden Jahresversammlung in Bad Liebspringe des DRC, wo dann die DRC-Distriktsvorsitzenden, also der Amateurrat, zusammensitzt, was dort auch besprochen und beschlossen werden soll. Diese Klasse heißt Klasse K, nun gibt es viele Frotzeleien über diesen Buchstaben K. Was verbirgt sich dahinter? Was ist das Ziel dieser Klasse K? Was soll sie uns bringen?
Also wir haben lange darüber nachgedacht, wie eine solche neue Einsteigerklasse aussehen könnte. Es gibt eine Empfehlung der europäischen Fernmeldeverwaltungen, ECC 89 heißt diese Empfehlung, und dort wird eine dritte Klasse vorgeschlagen, die etwas im Niveau etwas niedriger ist, sodass auch junge Leute insbesondere diese Lizenzklasse machen können, aber vielleicht auch ältere Leute, die keinen Ingenieur mehr machen wollen, auf Deutsch gesagt. Und da hat man sich zusammengesetzt, auch die deutsche Fernmeldeverwaltung war daran beteiligt. Das Amateurfunkgesetz verbietet allerdings einige Dinge, so zum Beispiel ist der Selbstbau auf jeden Fall erforderlich. Und somit können wir uns gar nicht an dieses Niveau dieser ECC 89-Klasse annähern, sondern müssen uns eher so an die Klasse 3, die wir früher gehabt haben, annähern mit dem Stoffumfang. Und das haben wir jetzt mal versucht, so zu definieren. Und ich denke, wir nähern uns wieder der alten Klasse 3 an. Und so ein Konzept haben wir jetzt vorgelegt in etwa. Das muss jetzt erstmal durch die entsprechenden Gremien durch, dem muss zugestimmt werden, der Runde Tisch Amateurfunk müsste noch zustimmen. Und dann könnte man mit der Bundesnetzagentur darüber verhandeln, wie eine solche Klasse aussehen könnte.
Okay, ich will mal eben kurz sagen, was ihr der Klasse zugebilligt habt, denn ich denke, es ist doch eine ganze Menge. Hier steht es, Frequenzbereiche 3,5 bis 3,8 MHz, also 80 Meter, 28 bis 29,7, 10 Meter, 144 bis 146, 430 bis 440 MHz und oberhalb von 10 GHz. Das ist ja nun eigentlich auch das, was die Klasse E darf, von den Bändern her, mit der Beschränkung 10 Watt ERP, zumindest bis einschließlich 70 cm und oberhalb davon bei 10 GHz dann mit 5 Watt. Ist das nicht eine ganze Menge für relativ wenig Prüfung?
Diese Geschichte mit den Frequenzen, da haben wir uns allerdings wieder an die ECC 89 gehalten, denn dort wird gefordert, dass die Leute, die eine Einsteigerlizenz machen, dass die einen möglichst breiten Zugang zum Amateurfunk haben. Und das kann nicht nur sein, dass sie auf UKW funken, sondern da muss auch ein oder zwei Kurzwellenbänder dabei sein. Diese Kurzwellenbänder können sehr gut genutzt werden mit 10 Watt Ausgangsleistung oder EIRP nennt sich das ja. Da kann man Sonderbetriebsarten zum Beispiel machen wie Funkfernschreiben oder PSK 31, sodass man dort sehr gut sich auch in die Technik einarbeiten kann. Und das war unser Beweggrund, nicht nur UKW zuzulassen, sondern eben auch zwei Kurzwellenbänder.
Nun gibt es ja eine Reihe von Kritikpunkten an dieser Klasse. Erstmal vorab gefragt, kannst du das verstehen, dass im Moment so eine hitzige Diskussion um dieses Thema herrscht?
Ja, das haben wir natürlich erwartet, weil wir diskutieren schon über ein Jahr zu diesem Thema. Wir haben schon sehr häufig im Internet darüber diskutiert und da gibt es sehr viele Widerstände. Ich allerdings, muss ganz ehrlich sagen, kann das nicht verstehen. Weil ich muss immer auf die Leute gucken, die noch keine Lizenz haben. Ich gucke nicht auf die Leute, die eine Lizenz haben, sondern auf die, die keine Lizenz haben und sage, denen muss ich ja die Chance geben, auch mal Funkamateur zu werden. Ich weiß, dass von den Leuten, die früher die Klasse E gemacht haben, dass uns das nicht wehgetan hat. Die haben auch mit 300 Fragen die Amateurfunkprüfung machen können.
Wie viele Fragen sind es jetzt bei der Klasse E?
Früher hatten wir, wie gesagt, 300 Fragen. Bei der jetzigen Klasse E haben wir 850 Fragen, also fast eine Verdreifachung des Stoffgebietes.
10 Watt ERP ist natürlich ein Wert, der erstmal so da steht und der ja auch einen gewissen Sinn hat, weil man in Deutschland unterhalb von 10 Watt ERP keine Selbsterklärung abgeben muss, darüber hinaus schon. Nun scheint es aber vielen, und das muss ich gestehen, das geht mir auch ein bisschen so, fast schon schwierig, so einen Wert einzuhalten, wenn ich doch, ohne dass mir sofort etwas passiert, einfach meinen Transceiver hochdrehen kann, denn ich darf ja jeden handelsüblichen Transceiver benutzen und sogar, so hast du es ja gerade gesagt, auch etwas bauen. Das heißt, ich habe jetzt diese Klasse K oder wie immer sie dann auch heißt, funke damit und wenn man mich nicht hört und auf Kurzwelle wird man mich mit 10 Watt auf 80 Meter mutmaßlich nicht unbedingt hören, dann drehe ich halt die Leistung hoch und sende damit. Was hältst du den Kritikern entgegen, die das formulieren?
Ich denke, dass die Kritiker alle auch ein Auto haben, was mehr als 50 fährt. Und sie halten sich auch an die Regeln und sie fahren auch mal in eine Radarkontrolle. Und ich denke, das ist auf den Amateurfunkbändern nicht anders. Man muss sich an Regeln halten. Wenn man von vornherein davon ausgeht, dass die Leute sich nicht an die Regeln halten, dann müsste man ja auch diese schnellen Autos verbieten, die hier auf den Straßen rumfahren. Und da muss ich einfach diesen Vergleich anstellen. Das kann es irgendwie nicht sein. Und ich habe auch ein Funkgerät hier, das hat 5 Watt. Dann habe ich eine Antenne und wenn ich da so gucke, dann habe ich auch ungefähr 10 Watt EIRP. Und ich kann damit ganz bequem auf 80 Meter deutschlandweit Kommunikation aufbauen. Und von daher sehe ich da gar kein Problem. Es wird zwar behauptet, dass das nicht geht. Jetzt Sonntag habe ich es aber gerade noch ausprobiert. Und ich hatte in Schleswig-Holstein ein wunderbares Signal. Man konnte mich gut verstehen. Ja, und was will ich mehr? Und das soll ja auch nur Einsteiger sein. Das soll ein Anreiz sein, dann auch weiterzumachen. Wenn man 100 Watt machen will, dann muss man halt die anderen Fragen auch noch lernen. Und dann kann man auch 100 Watt machen. Das ist doch ganz einfach.
Das Stichwort Anreiz hast du gerade schon genannt. Diese Klasse soll ja einen Anreiz schaffen. Das heißt, ihr geht auch davon aus, dass das wirklich passiert. Wird denn auch ein Anreiz geschaffen, DRAC-Mitglied zu werden? Also glaubt ihr, dass ihr von diesen neuen Mitgliedern sozusagen auch einen Vorteil in eurem Verein haben werdet? Denn ich habe persönlich so den Eindruck, dass zumindest unter den Klasse E-Lizenzierten oder früher Klasse 3 der Anteil der nicht organisierten Funkamateure, so will ich es mal nennen, also derjenigen, die nicht im DRAC sind, immer noch relativ hoch ist.
Ja gut, das haben die Engländer auch besser gelöst. Da ist es eben so, dass die Amateurfunkverbände dort auch die Prüfung abnehmen und die Lehrgänge machen und dass sie einen Lehrgang machen müssen, dass sie also nicht einfach so zu Hause alles auswendig lernen können. Wir haben versucht, bei der neuen Klasse dafür zu sorgen, dass wir ein Amateurfunkpraktikum mit einbauen, damit die Leute wirklich auch Kontakt zu den Funkamateuren bekommen. Das muss nicht der Deutsche Amateurradioclub sein, das können auch andere Amateurfunkverbände sein. Aber wenn man so ein Praktikum machen muss und da müssen Funkamateure dann dafür unterschreiben, dass man dieses Praktikum gemacht hat, dann hätte man zumindest die Möglichkeit, dass die Funkamateure, die die Lizenz machen, den Verein kennenlernen. Es ist ja auch nicht so, dass alle Funkamateure, die im Deutschen Amateurradioclub bisher einen Kursus gemacht haben, dass sie auch alle sofort in DRC eingetreten ist. Dazu kann man ja niemanden zwingen und das wird sich durch die neue Lizenz auch nicht ändern. Das hängt von dem Geschick des Vereines ab, wie er das macht und wie er die Leute einbindet. Und da ändert sich eigentlich überhaupt nichts.
Ich will gerade mal vorlesen, was hier so in eurem Skript steht. Messen der Ausgangsspannung eines Netzteils unter Beachtung der Messbereichsgrenzen des Messgerätes. Messen der Stromaufnahme des Transceivers unter Beachtung der Messbereichsgrenzen des Messgeräts. Aufbau einer UKW-Station, Anschluss des Netzgerätes und der Antenne. Aufbau und Anschluss einer Kurzwellenstation, Anschluss des Netzgerätes und der Antenne. Messen der Ausgangsleistung eines Transceivers mit einem Wattmeter. Beurteilung, ob die 10 Watt EIRP-Grenze bei einer Aussendung eingehalten wird, Messen des Stehwellenverhältnisses einer Antennenanlage und Beurteilen des Messwertes, Einstellen eines SSB-Empfangssignals im Kurzwellenbereich, Ablesen des S-Meters und Beurteilung des Empfangssignals, das Ganze einmal auf FM, auf UHF, VHF und das Ganze mit SSB auf der Kurzwelle, Durchführung eines Funkgesprächs im Bereich VHF, UHF im Simplex-Modus, Austausch des Reports und das Ganze nochmal im Duplex-Betrieb, sicherer Umgang mit den Funktionen eines Kurzwellentransceivers, Mic-In wird hier genannt, RIT, Prozessor, ATU, Split-Mode, ATT, Power-Regler etc., Bedienung eines Programms zur Nutzung von digitalen Betriebsarten auf Kurzwelle, Dekodierung der Betriebsarten CW, RTTY, PSK31 und last but not least Durchführung eines Funkgesprächs auf einem Kurzwellenband in der Betriebsart SSB. Nun kann man sagen, und das wird euch ja auch vorgehalten, das sind ja nun die absoluten Basics. Jetzt gibt es durchaus Leute, die sagen, das ist eigentlich der Untergang des Abendlandes, denn der Begriff Funkamateur steht eigentlich immer für jemanden mit hoher technischer Kompetenz. Und für das, was ich jetzt hier gerade vorgetragen habe, wird die nicht benötigt. Das heißt, der Ruf des Funkamateurs leidet. Was hältst du da entgegen?
Ja, aber das muss man jetzt ganz klar sehen, das, was du jetzt vorgelesen hast, das ist der Inhalt des Amateurfunkpraktikums. wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass unsere Kataloge leider so aufgebaut sind, dass man den ganzen Kram auswendig lernen kann. Und das ist natürlich doof. Da geht jemand hin, lernt das auswendig, kauft sich ein Funkgerät, spricht da rein und weiß gar nicht, wie er es machen muss. Und aus dem Grunde, nur allein aus dem Grunde, haben wir gesagt, das mit dem Auswendiglernen ist ja wunderbar, aber ohne ein Amateurfunkpraktikum, wo man mal einen Kurzwellentransceiver angeschlossen hat, wo man mal ein Funkgespräch geführt hat und wo man mal ein Messgerät in der Hand gehabt hat, wo man mal eine Antenne angepasst hat, da braucht man eigentlich kein Funkamateur werden. Und in unseren Lehrgängen, die wir machen, also in den Lehrgängen, die ich gemacht habe, habe ich all diese Dinge mit meinen Teilnehmern gemacht. Aber da wir diese Multiple-Choice-Geschichte haben, gibt es eben ganz viele Funkamateure, die stur auswendig lernen. Und am Tage der Lizenzerteilung schalten sie ihr Funkgerät ein und können manchmal gar nicht funken, weil sie mit diesem Funkgerät überhaupt nicht umgehen können. Und da ist der Hund begraben. Und deswegen haben wir versucht, ein Amateurfunkpraktikum dort einzuführen. Ob das gelingen wird, das wissen wir nicht. Die Bundesnetzagentur ist eher dagegen, weil es leider im Gesetz nicht verankert ist. Wenn das im Gesetz verankert wäre, wie in England zum Beispiel, dann hätten wir eine gute Möglichkeit, die Funkamateure viel praxisnah auszubilden.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Man sieht ja, du bist aktiv. Das Relais DB0TB hat man im Hintergrund gerade ganz gut hören können. Die Idee stand ja auch im Raum, die Prüfung durch Vereine durchzuführen, sei es der DAAC oder seien es auch andere Verbände, die am RTA, am Runden Tisch Amateurfunk beteiligt sind. Das vielleicht kurz zur Erklärung, das Wort fiel vorhin auch schon mal, oder der Begriff, der RTA ist also ein Zusammenschluss von Amateurfunkvereinigungen, die eine gewisse Größenordnung haben und sozusagen mit einer Stimme gegenüber den Behörden sprechen wollen. Ich glaube, das kann man so sagen. Nun war ja eure Idee, eben das von den Vereinen durchführen zu lassen. Das wird aber wohl, so wie ich gehört habe und so wie eure Juristin, die Christina Hildebrand, auf der Ham Radio sagte, nicht möglich sein.
Nein, das geht nicht, weil das Gesetz es nicht zulässt. Das ist das Problem. Die Bundesnetzagentur hat selber mittlerweile ein Problem damit, die Prüfung abzunehmen, weil sie einfach überhaupt keine Räumlichkeiten mehr haben und auch keine Leute mehr haben. Sie würden es liebend gerne abgeben, aber dazu müsste das Amateurfunkgesetz geändert werden. Und da traut sich keiner ran an diese Geschichte. Und deswegen können wir leider die Prüfungen nicht von den Verbänden aus abnehmen.
Jetzt steht euer Vorschlag im Raum. Jetzt gab es auch vereinzelt so ein bisschen die Kritik, das Ganze sei recht kurzfristig rausgekommen und man habe so vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, im OV so recht darüber zu debattieren oder das auf Distriktsebene nochmal so durchzudiskutieren. Kannst du dazu noch was sagen?
Ich denke, wir diskutieren über ein Jahr darüber. Es gab in der CQDL einen Artikel oder mehrere Seiten, wo dieses Thema angesprochen wurde. Und die ganze Republik war darüber informiert, dass wir das tun. Und da hat man sich zwar tierisch drüber aufgeregt und hat gesagt, nein, wir wollen keine neue Einsteigerlizenz. Und das war auch alles. Und es waren, ich sage, wir haben eine Umfrage gemacht und an dieser Umfrage haben 300 Leute teilgenommen von 45.000 Mitgliedern. Da war ein Drittel dafür und zwei Drittel dagegen. Aber es kann ja irgendwie nicht sein, dass 300 Leute, die einen E-Mail-Account haben, jetzt für die ganzen Mitglieder sprechen. Und meine persönlichen Gespräche mit den Funkamateuren vor Ort, in den Ortsverbänden, haben ein ganz anderes Bild wiedergegeben. Von daher hätte man zwar eine Mitgliederumfrage machen können, aber wozu sollen wir denn noch alles eine Mitgliederumfrage machen? Um jeden Kram, den wir machen. Bei der Veränderung der Lizenz von der Klasse 3 auf die Klasse E in der heutigen Form hat auch niemand eine Umfrage gemacht. Das ist uns einfach, das hat man einfach gemacht, weil es einfach notwendig war. Und ich denke, auch das jetzt ist notwendig. Und wir haben auch ein gutes Konzept erarbeitet, auch wenn es einigen Leuten nicht gefällt. Und da wird auch letztendlich der Amateurrat darüber entscheiden. Das ist unser höchstes Gremium. Und wenn der sich dagegen entscheidet, dann war es das eben. Aber ich denke mal, wir haben gute Chancen, dass er sich dafür entscheidet, weil einfach ganz viel dafür spricht, dass wir insbesondere junge Leute ansprechen müssen in den Schulen. Und in den Schulen, da kann man sich nicht ein halbes Jahr mit dem Thema beschäftigen. Da kann man sich vielleicht ein halbes Jahr damit beschäftigen, aber in den Schulen hat man noch viel weniger Zeit als in einem Amateurfunkkurs vor Ort abends. Und da braucht man eine kurze, prägnante, schnelle Geschichte, um zur Lizenz zu kommen. Deswegen ist das für Schulen jetzt uninteressant geworden. Da brauchen wir es einfach. Das ist so.
An einem Punkt möchte ich nochmal ganz kurz einhaken. Du hast gesagt, die Veränderung von der Klasse 3 zur Klasse E war notwendig. Nun fragt heute so mancher, wenn wir jetzt wieder sowas einführen für die Klasse, wie die Klasse 3 damals, warum haben wir sie denn dann abgeschafft bzw. zur Klasse E erweitert?
Das hat Gründe, und zwar in der Internationalen Amateurradio Union hat man sich dazu entschlossen, bestimmte Klassen zu definieren. Und die Klasse 3 war nicht die echte Einsteigerlizenz, sondern das war sollte eine Novizenlizenz werden. Das ist die weltweit genormte Lizenz und die ist etwas höher angesiedelt als die frühere Klasse E, die wir hatten, oder die frühere Klasse 3, die wir hatten. Und deswegen musste das angeglichen werden. Jetzt gibt es also die allerhöchste Klasse und dann gibt es die darunterliegende Novizenklasse, die gibt es auch in Amerika zum Beispiel. Und darunter gibt es die sogenannte Einsteiger-Entry-Level-License und die haben wir im Moment nicht. Das war eine notwendige Angliederung, weil wir hier der Internationalen Amateurradio-Union angeschlossen sind. Und deswegen hat man diese Veränderungen machen müssen eigentlich.
Jetzt wollte ich eigentlich noch auf Großbritannien zu sprechen kommen. Ich lasse es mal aus aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Dazu ist sicherlich auch schon eine Menge gesagt worden. Lass mich als letzte Frage zu diesem Themenblock dich noch fragen, wo stehen wir in einem Jahr? Was passiert jetzt mit dieser Klasse K? Das Konzept liegt auf dem Tisch. Was wird die Bundesnetzagentur tun? Was werdet ihr tun? Werdet ihr mit diesem Konzept offensiv an die Bundesnetzagentur herantreten? Oder werdet ihr sozusagen euch in eine Warteposition begeben und abwarten, ob die Fernmeldebehörden aufgrund der europäischen Regelungen sagen, wir brauchen da was und dann werdet ihr euer Konzept aus der Schublade ziehen? Was habt ihr euch überlegt?
Nee, wir haben schon beschlossen, wenn sich jetzt der Amateurrat und der Runde Tisch Amateurfunk für eine Diskussion mit der Bundesnetzagentur entschließt, dass wir dann auf die Bundesnetzagentur zugehen und dann in Verhandlungen treten und die tatsächlich möglichen Rahmenbedingungen abchecken. Und wir haben zwar schon Gespräche mit denen im Vorfeld geführt, man sieht sie ja schon mal auf Amateurfunkmessen und redet schon mal mit den Leuten, die dafür zuständig sind und man weiß auch ungefähr, was sie denn wollen. Und dann würde man sich nochmal zusammensetzen und genau die Randbedingungen klären und dann versuchen, eine neue Lizenzklasse zu schaffen. Und ja, das kann aber locker zwischen 1 und 1,5 Jahren dauern. Das geht nicht schnell, das dauert eigentlich sehr lange immer, weil alle Verordnungen auch geändert werden müssen dann.
Das heißt, wenn wir uns Ende 2010 wiedersehen, dann haben wir schon die nächsten Delta-Papa-Rufzeichen oder wie man sie dann auch heißen.
Gut, da muss man erstmal einen neuen Rufzeichenblock finden. Es ist ja keiner mehr frei. Das ist das nächste Problem. Aber ich denke, das schafft man in anderen Ländern ja auch, dass man neue Rufzeichenblöcke bekommt. Aber ich mache keine Hoffnung, dass das Ganze in einem halben Jahr durch ist. Es wird sehr lange dauern.
Gut, das war ein schönes Schlusswort. Werner, dann sage ich schönen Dank. Ich könnte mit dir noch eine Weile reden. Ich habe auch noch den CAAC hier auf der Liste stehen. Vielleicht machen wir das mal anders mal. Das ist ja auch noch eine interessante Sache. Sprechen wir vielleicht. Genau, sprechen wir das nächste Mal drüber. Vielleicht treffen wir uns mal auf einer Messe. Ich sage erstmal schönen Dank, vor allem, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast. Denn du kennst.
Über Notfunk können wir uns auch nochmal.
Da können wir auch nochmal drüber reden. Da wird es auch in der nächsten oder übernächsten Folge, das weiß ich noch nicht genau, wird es auch was dazu geben. Da gibt es ja noch einige Aktivitäten, Notfunk Deutschland etc. pp. Ich sage auf jeden Fall schönen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Da du diesen Podcast ja noch nicht kennst, weißt du ja auch nicht, was am Ende rauskommt und hast somit viel Vertrauen bewiesen. Ich sage schönen Dank dafür und ich wünsche euch viel Erfolg im AJW-Bereich. Nachwuchs, mit welcher Klasse auch immer, können wir auf jeden Fall brauchen. Erfolgreiches 2009. Schönen Dank dir und dir noch einen schönen Abend. Das war das Interview mit Werner Vollmer, Delta Fox 8 X-Ray Oscar und zugleich auch mein erstes Telefoninterview. Hat noch nicht alles UFB geklappt, wie der Funkamateur so sagt, also hundertprozentig, aber doch, ich glaube fürs erste Interview ganz gut und darauf können wir aufbauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es für den einen oder anderen interessant war und dass es sich auch gelohnt hat, die gesamte Sendezeit der Folge 1 sozusagen dafür einzusetzen. So, wie versprochen an dieser Stelle noch ein paar Termine. Das soll auch eine Rubrik werden, die es hier dann regelmäßig zu hören gibt. Ich möchte anfangen mit einem Termin, der vor allem für alle im Bereich Rhein und Ruhr sicherlich interessant ist, aber auch darüber hinaus. Der 38. Dortmunder Amateurfunkmarkt lädt wieder zum Besuch. Das tut er am 6. Dezember diesmal. Der Nikolaus-Samstag ist das. In der Westfalenhalle 6 in Dortmund, wie gesagt, Einlass ab 9 Uhr. Und ich habe mal einen Blick auf die Ausstellerliste geworfen und was fällt mir da als erstes auf? Die Firma Lady Shape. Naja, ob das so viel mit Amateurfunk zu tun hat, man weiß es nicht. Egal ob Lady oder Old Man, die Bundesnetzagentur ist auf jeden Fall vor Ort. Der DAC-Verlag hat sich angemeldet, ebenso wie die FONA, Eurofrequenz Dirking, Andi Fleischer wird vor Ort sein, Grenzfunktechnik, Kabelkusch und UKW-Berichte. Das nur mal so eine kleine Auswahl. Dazu natürlich viele weitere kommerzielle und private Aussteller. Ob man Interesse an so einem Flohmarkt hat oder nicht, ist natürlich immer eine persönliche Sache. Ich persönlich kaufe auch weniger, sondern nutze es eher mal, um Leute wieder zu treffen. Aber hin und wieder gibt es ja doch ein Schnäppchen. Vielleicht treffe ich ja auch den einen oder anderen Zuhörer. Wer weiß. Dann noch etwas für die Contester unter uns. 13. bis 14.12. 0 bis 24 Uhr UTC. Da findet der 10-Meter-Contest des ARRL statt. Eigentlich eine tolle Veranstaltung, gerade für die Leute, die wie ich gerne mal auf 10 Meter arbeiten. Ob es dieses Jahr so richtig was wird mit den Bandöffnungen Richtung USA, ich bin da etwas skeptisch, aber manchmal wundert man sich ja doch, wie gut es geht, wenn man nur auf 10 Meter mal reinruft. Also vielleicht haben wir ja Glück am 13., 14., 12. Und wer es lieber etwas länger mag, der hat dazu auch Gelegenheit, nämlich bereits ein Wochenende vorher, 5. bis 7.12., auch ARRL-Contest, diesmal aber auf 160 Meter. Das ist dann etwas für die Herren unter uns mit den langen Antennen. Und last but not least noch ein Contest-Termin. Wer zwischen Gans und Pute und Familienfeierlichkeit mal Lust hat, ein bisschen Amateurfunkbetrieb zu machen, kann das am 26.12. tun, 8.30 Uhr bis 10.59 Uhr. Findet nämlich der DAC-Weihnachtswettbewerb statt auf 80 und 40 Meter. Und das Besondere an diesem Contest, Kenner werden es wissen, derjenige, der die CQ-rufende Station angerufen hat, übernimmt anschließend die Frequenz und kann dort selber CQ rufen. Also eigene Aktivität ist gefragt. Das war's. Das war Folge 1 des Humcast für den Dezember 2008. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Die Folge 2 wird im Januar wahrscheinlich direkt Anfang des Monats erscheinen. Ich nehme mal an, so um den 1., 2., 3., je nachdem, wie es passt. Themen werden unter anderem sein UKW-Verlinkung und wir werden hoffentlich mit einem waschechten Notfunker sprechen. Was es damit auf sich hört, hört ihr dann Anfang Januar. Ich habe bis dahin wahrscheinlich 20 Kilo zugenommen, macht aber gar nichts. Wir hören uns trotzdem wieder. Ciao, macht's gut, bis dahin 73 aus Osnabrück.